Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 8. Kapitel. Es handelt sich heute gleichzeitig um den Predigttext. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als unsere Kinder noch klein waren, also so irgendwie vor 20 Jahren, da haben wir manchmal große Erlebnisspielplätze besucht. Und ich erinnere mich noch an einen Urlaub. Da war eine sehr, sehr lange Rutsche, die ging steil los, dann wurde sie flacher, dann wurde sie wieder steil, dann wieder das Flache, dann wieder steil, dann flacher. Und dann kam der Sand, in die die Rutschenden dann hineinfielen, in dem sie landeten. Unsere Kinder, die kreischten und quietschten und kaum waren sie unten, rannten sie wieder hoch. Ihr einziges Wort, was sie sagten, war noch einmal, nochmal. Ich glaube, dass es in unserer Zeit auch sowas gibt wie eine dreistufige Rutsche, und zwar was unsere Vorstellung von Gott betrifft. Aber das ist eine fatale Rutsche, das ist keine gute Rutsche. Kein harmloses Vergnügen, denn auf ihr geschieht etwas Ernstes. Auf ihr rutscht der christliche Glaube in drei Stufen in die Gottlosigkeit und dann auch in die Hoffnungslosigkeit ab. Am Ende ist da nämlich dann keine Sandfläche, die die Rutschenden auffängt, sondern einfach nichts mehr, der Fall ins Bodenlose. Die Gesellschaft, manchmal sogar die Kirche, laden zum Einstieg in diese fatale Rutsche ein. Auf der ersten Stufe, da ist der Glaube schon deutlich abgerutscht und seicht geworden. Da sagt einer dann, ich sehe Gott als den, der uns hilft, dass wir annehmlich und gut leben. Das macht er auch. Aber derjenige sagt dann, das ist sein Job, sein einziger Job. Dafür ist Gott da. Krisen, Kriege, Pandemien, das Leid der Welt, die haben irgendwie mit Gott nichts zu tun, die können gar nicht von ihm kommen. Sie sind einfach da, schicksalhaft, warum auch immer. Aber auch dann ist ja Gott zur Stelle und hilft uns heraus. Das Heraushelfen, das ist ja seine Aufgabe. Wenn derjenige dann weiter rutscht und auf der zweiten Stufe angelangt ist, dann sagt er, ich sehe Gott als den, der helfen will, aber er schafft es nicht wirklich ganz. Er ist irgendwie zu schwach, seinen Job zu machen, deswegen müssen wir ihm unter die Arme greifen. Da gibt es den berühmten Spruch der Theologin Dorothee Sölle, Gott hat keine Hände außer unsere. Da steckt diese Vorstellung dahinter. Also wo wir anpacken, wo wir Gutes tun, da helfen wir Gott, da stärken wir Gott, dass er seinen eigentlichen Job besser machen kann. Und dann kommt noch eine Stufe, die dritte Stufe, da ist der Glaube so weit abgerutscht, dass er Gott komplett hinter sich lässt. Da sagt der Mensch dann nämlich, auf Gott kann ich auch verzichten, ich kündige ihm. Er mag sich ja bemühen, aber er schafft es ja nicht einmal mit unserer Hilfe, die Welt besser zu machen und unser Leben wirklich annehmlich zu machen. Er ist ein Klotz am Bein. schaffen wir lieber selbst eine bessere Welt, verlassen wir uns lieber auf uns selbst. Und nach dieser letzten Stufe dieser Rutsche, da schießt dann derjenige herunter von der Glaubensrutsche, und ich sagte schon, er landet eben nicht im weichen Sand eines von Menschenhand erschaffenen Paradieses, vielleicht kurzfristig, manche leben ja im Glück und Wohlstand, aber irgendwann ist das auch vorbei, sondern er stürzt ins Bodenlose, die Menschheit stürzt ins Bodenlose. Pandemie, Weltkriege, Reichspogromnacht, Hass, Antisemitismus, Krieg, Terrorismus, Klimakrise, Welthunger, ein Unfall, der einen ereilen kann, ein Schicksalsschlag, Krebs, Sucht, Missbrauch, Mobbing, Ausbeutung, Korruption, Burnout. Was da alles los ist, das meiste davon übrigens menschengemacht, das wenigste von Gott direkt so gemacht, wie zum Beispiel Erdbeben, das macht nicht unbedingt der Mensch, das verursacht oder lässt zumindest Gott zu. Das alles, was da dann ist, nachdem derjenige die Rutsche verlassen hat, das ist ja wahrlich kein Vergnügen. Es ist eben nicht das Paradies auf Erden, sondern eher ein Absturz, den der Mensch nicht abzuwenden vermag. Also denken Sie mal drüber nach, was haben wir wirklich tun können gegen die Pandemie? Was können wir wirklich tun, mit oder ohne Waffen, gegen den Krieg in der Ukraine? Was können wir wirklich tun gegen das, was in Israel gerade los ist? Was können wir wirklich tun gegen den Welthunger? Irgendwie funktioniert es ja alles nicht. Und wenn einer schwer Krebs bekommt und im Endstadium ist, was können dann die besten Ärzte wirklich tun? Also letztlich ist es ja ein Fall ins Bodenlose, den wir dann erleben. Der Apostel Paulus im heutigen Predigttext, er tut jetzt Folgendes. Er macht um den Einstieg dieser fatalen Rutsche ein rotes Flatterband, stellt sich in den Weg und sagt, ja, nicht einsteigen, das ruft er uns zu und weist uns einen anderen Weg. Das Erste, was er sagt, ist, und es ist ganz wesentlich, das Leid der Welt, also Pandemie, Reichspogromnacht, Weltkriege, Hass und das ganze Programm, hat sehr wohl mit Gott zu tun. Ich zitiere aus unserem Predigttext, die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit. Warum? Ohne ihren Willen, also sie hat es nicht gewollt und nicht freiwillig gemacht, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Wer hat die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen? Gott. Gott hat der ganzen Schöpfung, den Tieren, den Pflanzen, der Natur, einen Fluch auferlegt. Sie muss leiden, sie muss stöhnen, sie muss vergehen. Das ist die Wirklichkeit, die wir sehen draußen. Und schuld daran ist der Mensch, der Gott misstraut hat, der gemeint hat, es ohne Gott besser zu können. Deswegen hat Gott den Menschen aus dem Paradiesgarten rausgeschmissen, sodass er sich abrackern muss, Schmerzen ertragen muss und am Ende vergehen muss. Seinetwegen, also um uns, unseretwegen, des Menschen wegen, wurde die ganze Schöpfung dann mit hineingerissen. Und es ist ja eine Logik, die wir heute sogar ohne jegliche Theologie, ohne Gott verstehen, dass die Schöpfung kaputt geht wegen des Menschen. Wir leben in einer von Gott abgefallenen Welt. Wir leben in der Ära nach dem Sündenfall, so ordnen das die Theologen ein, in der Glaubenslehre, in der Dogmatik, mit allen Konsequenzen. Und wenn Sie die Geschichte vom Paradiesgarten ein bisschen kennen, da ist es dort ja sogar so, dass Gottes Engel selbst den Paradiesgarten bewacht und Sorge dafür trägt, dass wir so, wie es jetzt ist, unter den Bedingungen des Bösen und der Sünde nicht mehr wieder zurück hinein können, also keine paradiesischen Zustände erlangen können. Die Geschichte zum Todesschicksal, ich habe es schon gesagt, die können Sie noch mal nachlesen in Genesis 3, im dritten Kapitel der Bibel, im ersten Buch Mose. Das Zweite, was Paulus aber sagt, das Erste wäre ja auch hoffnungslos, das wäre auch die Rutsche, vielleicht noch schlimmer als der Fall ins Nichts ohne Gott, das wäre da ja der Fall ins Nichts mit Gott, was Paulus hier beschreibt. Aber das Zweite, was er sagt, und das ist jetzt die frohe Botschaft, Gott will ja gar nicht, dass es so bleibt. Er will nicht, dass wir unter dem Todesschicksal bleiben. Er will nicht, dass wir unter dieser Vergänglichkeit bleiben. Er will uns und die Schöpfung nicht für immer verfluchen. Deswegen hat Gott einen Ausweg geschaffen, der vom Fluch zum Segen führt. Und das hängt jetzt mit Jesus zusammen, den wir ja hier in jedem Gottesdienst feiern. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt. Auch Jesus war dem Leid und der Vergänglichkeit unterworfen, wie wir in den Evangelien nachlesen können. Er stöhnte wie wir, er seufzte wie wir und er starb wie wir. Gott hat uns also nicht nur einen Fluch auferlegt. In Jesus Christus hat Gott sich auch als ein mit uns mitleidender Gott erwiesen. Er ist kein Sadistengott, der uns quält und einfach nur zuschaut, sondern er kommt uns im Leiden nahe durch Jesus Christus. Das ist schon mal eine Erkenntnis, die wir da gewinnen können. Aber Jesus hat noch viel mehr gemacht. Er hat ja nicht nur mit uns mitgelitten. Also gesagt, ich komme mal mit zu euch und ach, wie schlimm ihr leidet und ich trage euren Fluch mit bis zum bitteren Ende. Sondern durch seinen Tod hat er unsere Sünden auf sich genommen und uns mit Gott versöhnt. An der Seite Jesu geht der Weg für uns jetzt nun auch zurück in die Freiheit, zurück in das, wo wir rausgeflogen sind, nämlich in das Paradies. Durch Jesus sind wir erlöst, mit Jesus sind wir Kinder Gottes. Das sind Begriffe, die Paulus in unserem Predigtabschnitt verwendet. In Jesus sind wir Hoffende. Und Hoffnung heißt, wir strecken uns aus, wir schauen wohin, wo wir hinwollen. Wir erwarten etwas, wir warten dein, o Gottes Sohn, haben wir gesungen. Wir strecken uns aus nach der Herrlichkeit, die Gott geben wird. Wir und, so schreibt Paulus, auch die ganze Schöpfung sehnt sich. Das Dritte ist, dass man jetzt das eine und das andere irgendwie ja verbinden muss. Wie hängt das zusammen? Der Fluch, unter dem wir sind und die Erlösung, auf die wir zuleben. Das ist ein Spannungszustand. Das ist wie ein gespannter Bogen. So ist unser Leben gespannt. Manchmal vielleicht empfinden wir es zum Bersten gespannt. Manchmal ist es eine Zerreißprobe für uns. An einem Ende des Bogens, da ist der auferlegte Schöpfungsfluch, den wir erleben und unter dem wir stöhnen. Bis heute, damals, es steht in der Bibel so drin, es ist bis heute, Frauen bekommen ihre Kinder unter Schmerzen, die wehen, das müssen ganz schlimme Schmerzen sein. Die Männer, gut, damals war das noch so, die Männer arbeiten am Feld, die Frauen kriegen Kinder. Die Männer bei ihrer Arbeit, da gibt es immer wieder Probleme, Dornen und Disteln im Acker. Also jeder, der einen Beruf hat oder einen Beruf hatte, der weiß, was damit gemeint sein kann. Mag der Beruf auch noch so sehr Spaß machen, irgendwie gibt es immer etwas, worüber man sich tierisch ärgert. Ja? Also der Fluch ist ja da, das ist das eine Ende des Bogens. Aber am anderen Ende des Bogens, da ist die große Freiheit, nach der wir uns ausstrecken, auf die wir hinleben, auf die wir hoffen. Und nicht nur hoffen, sondern die uns in Jesus Christus auch fest versprochen ist. Und die Sehne zwischen den Enden des Bogens, wenn er jetzt gespannt ist, das ist die Sehnsucht, von der uns der Apostel uns schreibt. Die Sehnsucht, die in unserem Inneren drückt, die uns unter Tränen hoffen lässt manchmal, die unsere Geduld herausfordert. Und die durch den Heiligen Geist Gottes gewiss ist, dass die Freiheit kommen wird und die deshalb jetzt schon jubelt, lobt, singt und dankt. Das, liebe Gemeinde, ist der Weg, den der Apostel Paulus uns aufzeigt. Diesen Weg will ich auf jeden Fall gehen und nichts auf der Welt wird mich dazu bringen, dass ich auf diese anfangs beschriebene Rutsche steige und sage, naja, Gott muss dafür sorgen, dass es mir gut geht und wenn das nicht klappt, dann überlege ich mir, ob ich noch sein Freund sein will. Das ist eine Möglichkeit, mit Gott umzugehen, aber es ist nicht die, die der Apostel Paulus uns nahelegt. Es hat nicht diese Tiefe, wie das, was Paulus sagt und auch nicht diesen Wahrheitsgehalt. Die Hoffnung, die ist sehr stark bei Paulus. Das, was kommt, ist unsäglich herrlich, sagt er. Das sagt er nicht nur in unserem Predigtabschnitt, auch an anderer Stelle. Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden, also Mobbing, Hass, und die ganze Litanei, dass dieser Zeit Leiden nichts ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und wenn Sie an die Szene der Sehnsucht, an den gespannten Bogen denken, dann hören Sie auch den restlichen Predigttext vielleicht mit einem Ziehen in der Brust, zugleich mit Freude und Hoffnung. Das ängstliche Harren der Kreatur, ja, das erleben wir, das wartet darauf, dass Gottes Kinder offenbar werden. Die Schöpfung ist unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, nämlich um Gottes Willen. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Heiligen Geist als Erstlingsgabe haben, auch wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, nach der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir sein in Geduld. Soweit nochmal unser Predigttext. Wir haben ihn ja vorhin schon gehört, aber wenn Sie da jetzt an den Bogen denken, ich finde, es ist einfach ein unglaublicher Hoffnungstext, ein Text mit Dynamik, ein Text, der uns fröhlich aus der Kirche herausgehen lässt, trotz allen Leides dieser Welt. Unser Gott ist eben nicht schwach, sondern stark. Unser Gott ist kein Sadist, sondern ein Gott, der mit uns mitleidet. Und unser Gott kommt nicht, um zu vernichten, sondern sein letzter heiliger Wille ist, dass er uns retten möchte und gerettet hat und retten wird und in die Freiheit der Kinder Gottes führen wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.